Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Das Netz ist wieder voll von Alain Delon Bildern, denn Alain Delon ist gestorben am Wochenende mit 88 Jahren und alle fragen sich, was hat ihn zu einem der faszinierendsten Schauspieler der Welt gemacht? Waren es wirklich seine Gesichtsproportionen?
Now, take a good look at Delon's irises. The diameter of his irises is above average for people. His irises take up a large amount of space in the eyes, making the sclera less apparent both horizontally and vertically. The distance between the center of the pupils corresponds to 44%
of his zygomatic width. Ja, der Pupillenabstand, die Größe seiner Iris. Es gibt Videos, die versuchen, diese Faszination millimetergenau auszumessen. Aber es gibt zum Glück auch andere Wege, seine Besonderheit zu beschreiben. Wir fragen gleich einen Regisseur, der sagt, Alain Delons Schauspiel war einfach einzigartig. Was genau er damit meint, das erfahren wir gleich. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Alain Delon steht ja für Schönheit, er war begehrt, er war erfolgreich wie sonst kaum jemand in der Kinowelt in den 60ern, in den 70ern. Und bis zuletzt hat Delons Schauspiel Filmschaffende in der ganzen Welt inspiriert. Alain Delon ist ja gestorben am Wochenende mit 88 Jahren und fast hätte der deutsche Filmemacher Christoph Hochhäusler noch mit ihm gedreht. Zumindest war er mit Delon im Gespräch und er hat auch ein Drehbuch geschrieben mit einer Hauptfigur, die Alain Delon auf den Leib geschrieben war. Eine Figur, die von Delon inspiriert gewesen ist. Und was das genau für eine Inspiration war, was Delon auch in seinem hohen Alter noch so besonders gemacht hat für die Filmarbeit, das kann uns jetzt Christoph Hochhäusler erzählen. Herzlich willkommen, Herr Hochhäusler.
Danke.
Sie hatten ja für Ihren neuen Film die Hauptrolle eigentlich für Alain Delon geschrieben. Also Sie wollten mit Alain Delon zusammenarbeiten. Er war Ihre Inspiration für diese Rolle. Können Sie uns sagen, was das für eine Rolle war?
Ja, da geht es um eine Art letzten Gangster. Und da Delon natürlich das Gangster-Genre so stark geprägt hat, war es immer so ein Traum, mit ihm zu arbeiten. Also ich habe auch mit ihm gesprochen. Ich habe ihn einmal getroffen in Cannes. Wir haben uns höflich unterhalten, sage ich mal. Und er hat gesagt, klar, schick das Drehbuch und so weiter. Aber konkreter wurde es nie. Also es kam dann leider, kamen Schlaganfälle dazwischen von Delon und so weiter. Aber der Traum war es und sage ich mal, das Leitbild für den Film war es auf jeden Fall, diese Art von Gangsterfigur abtreten zu sehen. Da war er der Pate für diesen Film, so kann man sagen.
Also, ja, ein sehr passender Pate, das kann man sich gut vorstellen. Der Alain Delon als Bandit, als Gauner, den kennen wir. Aber was hat ihn denn für Sie so ausgezeichnet? Was hat er so mitgebracht, dass er für Sie so eine ganz besondere Inspiration und Faszination gewesen ist?
Ich finde, er ist ein ganz ungewöhnlich toller Schauspieler. Er raubtierhaft beweglich, kann man sagen. Viril, opak. Ja, man weiß nie, er ist immer ein Fremder, undurchdringlich irgendwie, grausam schön. Also man könnte fast sagen, überirdisch schön. Die Kamera liebt ihn. Aber er spielt nicht gefällig, er hält die Distanz, er leistet sozusagen Widerstand gegen unser Begehren. Wir können uns nie sicher sein, was er denkt oder wer er ist. Ja, all das macht ihn so einzigartig.
Ja, das klingt wirklich einzigartig. Würden Sie denn sagen, das ist einzigartig oder ist es da, also ist es so eine ganz, ganz besondere Qualität, die Schauspielerinnen und Schauspieler gar nicht so oft haben?
Ja, also mir fällt kein zweiter ein. Er ist wirklich, das hat natürlich auch zu tun mit der klugen Wahl seiner Rollen. Gerade in der ersten Phase seiner Karriere hatte er einen unglaublichen Lauf gehabt. Also er hat mit Clément, Plein Soleil, also Nur die Sonne war Zeuge, 1960 gedreht. Er hat dann mit Visconti Rocco und seine Brüder gemacht. Dann mit Antonioni Leclis, Liebe 62. Dann mit Visconti wieder Il Gatto Pardo, der Leopard. Dann Le Samurai, der eiskalte Engel von Jean-Pierre Melville. Und so weiter und so weiter. Also diese erste Phase ist wirklich voller Meisterwerke, auch oft die stärksten Filme der Regisseur, mit denen er gearbeitet hat. Da hatte er ein unglaubliches Händchen und er war eben dieser Gott. Er hatte dieses Gesicht, dieser gefallene Engel, den alle berühren wollten.
Sie haben ihn mal getroffen, haben Sie gesagt, zumindest für ein kurzes Gespräch, wie Sie das gerade geschildert haben. Was war das denn für eine Begegnung? Hat er in Präsenz ähnlich fasziniert oder war er dann doch ein ganz anderer, als Sie so ihm gegenüberstanden?
Also da war er schon in seinen 70ern natürlich oder späten 70ern. Ja, er war noch sehr beeindruckend, sehr gut aussehend. Aber wichtiger als gutes Aussehen, das ist ja, es geht eher um so ein charismatisches, auratisches Erlebnis. Das war auf jeden Fall da. Alle waren beeindruckt von seiner Präsenz. Ich nehme an, dass es für ihn anstrengend war, diese Wirkung zu haben. Aber er ist sehr routiniert und charmant damit umgegangen.
Er ist ja tatsächlich kein unumstrittener Schauspieler gewesen, ne? Also es gab Kritik, es gab zum einen politisch die Kritik, dass er mit Jean-Marie Le Pen schon seit den 80ern sehr eng war, ihn als persönlichen Freund bezeichnet hat, also nicht nur konservativ, sondern einen Rechtsradikalen sozusagen an seiner Seite. Sein Umgang mit Frauen war umstritten, sein Sohn beschuldigte ihn, gewalttätig gegen Frauen gewesen zu sein. Hat sowas eine Rolle gespielt oder was für eine Rolle spielt das für Sie oder hat es gespielt, als Sie darüber nachgedacht haben, mit Alain Delon zusammenzuarbeiten?
Ja, also im weitesten Sinne gehört es natürlich schon zum Gepäck eines Gangsters, sage ich mal. Also so ein Oszillieren in der Schattenseite.
In seinen Rollen, ja, aber als Mensch.
Ja,
als
in
Mensch.
Seinen Rollen und natürlich irgendwann mischt sich da auch die wirkliche Welt ein. Das ist ja sehr schwer auseinanderzuhalten dann. Ich versuche es trotzdem. Also ich spreche über den Schauspieler Delon. Ich habe nicht den Privatmann kennengelernt und politisch war er auf jeden Fall auf der falschen Seite. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass diese Schatten seiner privaten Existenz manche Rollen in ihrer Gefährlichkeit auch nochmal zusätzlich aufgeladen haben. Also es ist ja auch so, das Kino ist ja auch ein Feld, in dem wir mit dem umgehen, dass wir im Privaten meiden. Ja. Also wir sind angezogen von Bösewichten, wir sind angezogen von ambivalenten Figuren und ambivalent war er in jedem Fall.
Was würden Sie denn sagen, was wird bleiben von Alain Delon? Also wie wird er weiter wirken in der Filmwelt? Er scheint ja bis heute eine große Inspiration zu sein.
Ja, ich denke, diese 10 Filme oder so, einige habe ich genannt, die bleiben und wirken weiter. Le Samurai, auch die Abenteurer von Robert Enrico, ein ganz leichter Film. Le Cercle Rouge, Vier im Roten Kreis. Monsieur Klein ist ein persönlicher Favorit von mir. Joseph Lucys Besatzungsgeschichte aus dem Frankreich der 40er Jahre. Ja, was bleiben wird, ist ein Potenzial des Kinos, das man immer wieder befragen kann. Ein zeichenhafter Schauspielstil, der in gewisser Weise zeitlos ist und gleichzeitig natürlich fest verbunden ist mit der Zeit, aus der er kommt, aus den 60er-Jahre-Kino.
Der deutsche Filmemacher Christoph Hochhäusler, dessen Filme auch in Frankreich sehr gefeiert werden und oft in Cannes zu sehen sind, über seine Begegnung und auch seinen Wunsch der Zusammenarbeit mit Alain Delon, der jetzt am Wochenende gestorben ist, im Alter von 88 Jahren. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Hochhäusler.
Gerne, gerne.
Wo kommen Menschen zusammen, die unterschiedliche Auffassungen sind, die ganz unterschiedliche Weltbilder haben? In der DDR gab es dafür früher hunderte sogenannte Clubs. Kulturräume, Begegnungsräume, die niedrigschwellig für offen für alle waren. Nach der Wende haben die allermeisten von diesen Clubs geschlossen und heute sind aber genau solche Orte wieder gefragt, werden hochgehalten, weil immer öfter parallele Welten nebeneinander herlaufen und Orte für Begegnungen dann eben gesucht werden. Eine Ausstellung in Berlin versucht jetzt genau herauszufinden, was gute Kultur- und Begegnungsorte auszeichnet. Schaut sich diese Clubs in der DDR an, damals, schaut aber auch nach ganz Europa und schaut auch nach vorne. Clubs der Zukunft, so heißt diese Ausstellung auch. Und ich spreche jetzt mit der Kuratorin dieser Ausstellung, mit Dorothee Albrecht. Herzlich willkommen.
Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Das ist ja erstmal vielleicht gar nicht so leicht zu greifen, was für Räume Sie da genau in den Blick nehmen. Also Sie nennen es Clubs. Es geht um Kulturhäuser, Begegnungsräume, Bildungszentren, taucht auch mal auf in der Beschreibung der Ausstellung. Können Sie uns vielleicht mal ein Beispiel nennen für so einen Club, für so einen Kultur- und Begegnungsort, wie Sie ihn meinen?
Also Clubs der Zukunft ist ein Projekt, das verschiedene Blickwinkel eigentlich in einer fortlaufenden Bewegung verbindet. Also deshalb kann ich die Frage auch gar nicht so linear beantworten. Aber der Ausgangspunkt war auf alle Fälle Kruge. Da habe ich seit ein paar Jahren mein Atelier. Das ist ein Ort 44 Kilometer nordöstlich von Berlin-Mitte, in dem so 350 Personen leben. Und zwar gibt es dort ein Kulturhaus mit 500 Plätzen. Und da dachte ich, das ist ja ganz schön ambitioniert, ne? Und daraufhin habe ich die Geschichte der Kulturhäuser der DDR recherchiert. Mhm. Also es gab ungefähr so 1800 Kulturhäuser, so ganz unterschiedlichen Typus, ganz groß, ganz klein, auf dem Land, in der Stadt und so weiter. Und zwei Drittel dieser Kulturhäuser wurden eben nach der Wende nicht weitergeführt. Und das war für mich so ein richtiger Eye-Opener, weil dann einfach so eine große Lücke entstand, die wahrscheinlich nur von rechten Initiativen gefüllt wurden. Mhm. So. Und das war für mich dann so dieser Impuls, dass ich dachte, okay, mit dieser Lücke müsste man was entwickeln.
Da haben Sie angesetzt sozusagen, also Sie haben sich die Clubs oder Kulturhäuser der DDR genauer angeschaut. 1800 sagen Sie. Können Sie vielleicht was dazu sagen? Also auch wenn das eine große Bandbreite ist natürlich und man das vielleicht nicht so auf den Punkt bringen kann, auf einen Punkt, aber was für eine Funktion hatten diese Clubs in der DDR? Wie kann man das beschreiben?
Ja, die waren ja wie so Versammlungsorte, also natürlich auch Orte, die an industrielle Komplexe angegliedert waren, Betriebskulturhäuser und so weiter. Es gab viele Clubs und Zirkel, die so einen verstetigten Rahmen für Spezialinteressen geboten haben. Und dann aber auch Wehrzweckräume, also diese Zwischenräume, die einfach das Auseinandertreffen von verschiedensten Gruppen ermöglichten. Und das ist ja auch ein Moment, der für unsere heutige Gesellschaft ganz wichtig sein kann. Also es geht um so Spezialidentitäten, jeder macht so, was er so ganz speziell für wichtig findet. Aber dann gibt es diese Zwischenräume, die dann in der DDR, aber natürlich auch in diesen anderen Kulturhäusern, die es davor schon gab, für Kaffee und Kuchen oder für die Disco oder was auch immer. Für Feste dann offen war.
Also das waren schon so Mischräume. Also es geht um Kultur einerseits und auch um Begegnung andererseits. Sie sagen, zwei Drittel der Clubs in der DDR haben nach der Wende geschlossen. Sie haben sich angeguckt, was das für eine Lücke hinterlassen hat. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist das für eine Lücke, für einen Leerstand?
Ja, es gibt einfach keine Kultur auf dem Land. Es gibt natürlich einzelne Initiativen, aber es müsste viel stärker werden. Also ich bin ja Künstlerin, lebe in Berlin-Mitte und dann hat man so seinen schönen Raum. Und klar, mein Atelier ist auf dem Land, aber man merkt, eigentlich müsste da ein ganz großer Austausch sein oder eigentlich müsste da viel mehr Fluktuation sein oder so eine Stadt-Land-Verschränkung, dass auch Künstlerinnen wieder aufs Land gehen und dann auch so gemeinsame Projekte oder Programme entwickelt werden können.
Und würden Sie sagen, weil Sie nehmen ja nicht nur die DDR haben Sie ja zum einen untersucht und gucken natürlich hier in Deutschland, aber Sie haben auch einen europaweiten Blick in Ihrer Ausstellung und in Ihrer Recherche. Kann man denn sagen, die sind sehr ähnlich oder also haben die ganz unterschiedliche Ziele je nach Umgebung?
Ja, die Kulturhäuser in Europa wurden ja schon im 19. Jahrhundert entwickelt und zwar mit ähnlichen Strukturen. Es ging um Kultur und Selbstbildung und es gab auch schon diese Clubs und Zirkel und aber auch diese Gemeinschaftsräume. Also das ist sozusagen das Ähnliche bei der Sache. Die ersten Clubs gab es in Belgien oder in England, dann ging es weiter nach Frankreich und solche Clubs gab es natürlich oder Kulturhäuser. Also erst hießen sie Volkshäuser, dann Kulturhäuser, dann auch in unterschiedlichen Ländern Osteuropas. Es gibt ähnliche Strukturen, es gibt das Bedürfnis nach Zusammenkommen, nach Bildung in der Form oder nach Eigeninitiativen. Aber dann sind die Kontexte natürlich auch ganz unterschiedlich in verschiedenen Teilen Europas und auch der Welt.
Haben Sie da vielleicht auch nochmal ein Beispiel für einen bestimmten Club, einen bestimmten Kulturraum, der vielleicht irgendwie nochmal was Besonderes in sich trägt?
Ja, bei den zukunftsweisenden Projekten aus verschiedenen Teilen der Welt, da forsche ich eigentlich schon seit 1998 mit meinem Format Videoatlas. Ich war da schon in Indien, Südafrika, China und Südamerika und habe auch lange Interviews, Video-Interviews zu so Projekten aufgenommen. Und ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Also besonders beeindruckt hat mich dann das Projekt Cyber Mohalla. Das habe ich 2002 in den Slums von Neu-Delhi besucht. Und dort erzählten Kinder der Nachbarschaft ihre Geschichten, also Geschichten über ihr eigenes Leben als Videoanimation. Und sowas ist für mich auf alle Fälle ein Club der Zukunft.
Da klingt es vielleicht jetzt schon so ein bisschen durch. Also Sie widmen sich diesen Orten ja auf eine künstlerische Art und Weise in der Ausstellung. Ne? Also das sind ja Positionen von Künstlerinnen, von Künstlern aus ganz Europa, wenn ich richtig weiß. Was genau ist denn da in der Ausstellung zu sehen? Also wie sieht die Kunst aus, die sich mit diesen Kultur- und Begegnungsräumen befasst?
Es gibt nicht nur Künstlerinnen aus Europa, sondern eigentlich aus verschiedenen Teilen der Welt. Mhm. Und In der Ausstellung gibt es zum Beispiel zum einen Bezüge zu den historischen Kulturhäusern in Osteuropa, zum Beispiel bei Andreas Bogarashis Videoarbeit Kultur und Freizeit. Er arbeitet zu Kultur- und Bildungshäusern in Budapest. Da gibt es eine Fotoarbeit über Kulturhäuser der Tschechoslowakei damals noch von Oskar Heckel und Martin Nikdolci. Dann die Künstlergruppe Joe Djelad hat eine Installation beigetragen. Da reflektiert sie ihr eigenes Projekt. Das hieß damals Rosa House of Culture in St. Petersburg. Es gibt zum Beispiel eine Videoarbeit Greif zur Feder von Ina Wuttke. Die bezieht sich konkret auf die Schreibzirkel der Kulturhäuser der DDR. Vielleicht ist Elske Rosenfelds Wandcollage auch sehr gut dafür. Die heißt In eigener Sache. Und die basiert auf Covern von Hobby- und Naturzeitschriften aus dem letzten Jahr der DDR. Und diese Hobbyaktivitäten sind ja auch so eine Art Clubaktivitäten. Mhm. Und da hat sie zum einen die besucht und aber auch diese Geschichten gesammelt. Also gerade aus dieser Transformationszeit, ja, während der Wende eigentlich. Und zeigt das eigentlich als große Wandcollage von einer relativ, Eingangssituation ein bisschen heruntergekommen, hat dann diese Poster sozusagen aufgehängt, hat dann noch Texte und besonders diese Texte von den Personen, die dann in diesen Zirkeln oder bei diesen Naturzeitschriften engagiert waren, also wie sie diese Umbruchsituation beschreiben, das ist auch sehr berührend in der Form.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann sind es ja quasi zwei Bewegungen, die Sie da machen. Also Sie schauen in die Vergangenheit zum einen viel, um da aber dann auch Erkenntnisse rauszuziehen für die Zukunft. Ihre Ausstellung heißt ja auch Clubs der Zukunft. Kann man das denn sagen, was für Erkenntnisse Sie da mitnehmen? Was braucht es für Clubs der Zukunft oder was wünschen Sie sich auch?
Ich glaube, man braucht diese Strukturen. Also, und dann sind natürlich verschiedene AkteurInnen total gefragt. Also zum einen braucht man natürlich Künstlerinnen und Künstler, aber natürlich braucht man auch so die Unterstützung. Und wir versuchen als nächstes Projekt eigentlich mehr aufs Land zu gehen oder bis vielleicht auch nach Osteuropa und einfach als Kooperation mit verschiedenen Initiativen einfach auch solche Räume wieder aufzumachen. Also oft gibt es ja schon Räumlichkeiten, die nur zeitweise genutzt werden, auch ehemalige Kulturhäuser oder Mehrzweckräume von Museen oder anderen Initiativen, Scheunen oder Gärten. Und da fragen wir uns halt, welche Mittel eigentlich benötigt werden, um solche Räume wieder aufzumachen. Und vielleicht so ein künstlerisches Projekt ist da irgendwie so ganz hilfreich, um dann so eine Aufmerksamkeit wieder auf sowas zu legen oder auch neue Strukturen zu entwickeln.
Ja, das Interesse gibt es, glaube ich, auf jeden Fall an solchen Begegnungsräumen, an Kulturräumen gemeinschaftlich genutzt. Die Kuratorin Dorothee Albrecht über ihre Ausstellung Clubs der Zukunft, die jetzt zu sehen ist eben an einem Ort in Berlin, der zum Thema passt, das Haus der Statistik am Alexanderplatz, dort zu sehen bis zum 15. September. Und ein zweiter Teil der Ausstellung ist auch zu sehen in Berlin im Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz bis zum 31. August. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke, Dorothee Albrecht.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Michael Leverkus.
Von den Weltkriegen fast nicht zerstört, ist Görlitz am östlichsten Zipfel Deutschlands ein riesiges Denkmalgebiet. Weil im historischen Stadtzentrum ganze Straßenzüge verschiedene Baustile haben, von der Spätgotik bis zur Gründerzeit, ist die Stadt auch immer wieder beliebte Location für Filmdrehs. Grand Budapest Hotel und Teile von Inglourious Basterds sind dort entstanden. Jetzt soll auch die in Görlitz ansässige Sächsische Filmakademie gestärkt werden, um die filmberufliche Ausbildung in Mitteldeutschland zu verbessern und dem regionalen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Dazu ist die seit 2021 an der Hochschule Zittau-Görlitz angesiedelte Filmakademie in eine GmbH umgewandelt worden, wie die Stadtverwaltung Görlitz anlässlich der Neugründung mitteilte. Die Sächsische Filmakademie hat drei Gesellschafter, den Verband Deutscher Produzenten, die Hochschule Zittau-Görlitz und die Europastadt Görlitz-Skorzeszcz GmbH. Auch der bundesweite Produzentenverband engagiert sich, wie es hieß. Frontalunterricht oder individualisierter Unterricht in Gruppen, 12 Schuljahre zum Abitur oder nur 13, welche Fächer sollten gestärkt, welche könnte man abspecken? In der Schule sind Reformen an der Tagesordnung. Weil die Lehrpläne ihr zu starr sind, hat die Professorin für Erziehungswissenschaft Anke Langner in Dresden eine eigene Schule, die Universitätsschule, gegründet. Schule müsse mehr von den Schülern her gedacht werden. Auch Ferientage sind dort individuell. Jede Schülerin, jeder Schüler müsse für sich selbst einen Aufgabenplan zusammenstellen, erläuterte heute Langner in unserem Programm.
Der Kern ist ja bei uns auch kein klassischer Unterricht im Sinne von ich habe Mathe, Deutsch, Physik, sondern ich lerne gemeinsam in einer Projektgruppe. Wir arbeiten nämlich im Kern nach der Projektarbeit, das heißt Schülerinnen und Schüler stellen sich selbst Fragen, müssen die sie lernen zu beantworten, immer mit Hilfe von Lehrerinnen und Lehrern, gar keine Frage. Das heißt, wir individualisieren auch den Lehrplan. Das heißt, bei uns lernen Schülerinnen und Schüler die Sachen im Lehrplan, die für sie gerade relevant sind.
Rund 60 pädagogische Fachkräfte und Lehrkräfte begleiten die Schülerinnen und Schüler auf dem individuellen Lernweg. Der Dresdner Schulversuch wird auch von der TU Dresden wissenschaftlich begleitet. Der Berliner Senat hält die Satirefreiheit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für einen wichtigen und legitimen Teil der Meinungs- und Pressefreiheit. Es sei Wesensmerkmal von satirischen Darstellungen, mit Übertreibungen und Verfremdungen zu arbeiten. Dies sei bei der Abwägung von widerstreitenden Interessen zu beachten, heißt es in einer Antwort der Senatskanzlei auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Hintergrund der Anfrage war die Entscheidung des Rundfunks Berlin-Brandenburg, die Zusammenarbeit mit dem Comedian Sebastian Hotz zu beenden. Hotz, alias El Hotzo, hatte das Attentat auf Donald Trump auf der Social-Media-Plattform X mit leider knapp verpasst kommentiert. Außerdem schrieb er, er fände es absolut fantastisch, wenn Faschisten sterben. Der langjährige Chorleiter der Bayreuther Festspiele, Eberhard Friedrich, hat seine Kündigung eingereicht. Das bestätigte Festspielsprecher Hubertus Herrmann. Zuvor hatte der Nordbayerische Kurier über die Kündigung berichtet. Friedrich sei in großer Sorge, dass sich der Festspielchor verändern werde und dadurch Klang, musikalische Qualität und Präzision darunter leiden könnten, berichtet die Zeitung. Ende vergangenen Jahres hatte der Verwaltungsrat des Opernfestivals Einsparungen beschlossen, die auch den Chor trafen. Die Vereinigung Deutscher Opern- und Tanzensemble befürchtete einen Stellenkahlschlag, weil die Zahl der festen Chormitglieder von 134 auf 80 schrumpfen sollte.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Haben Sie manchmal auch so richtig Lust auf gute Kunst? Kunst, die Ihnen neue Perspektiven liefert, die schockiert oder Sie wachrüttelt oder vielleicht auch einfach nur glücklich und freudig macht? Wir stellen gleich eine neue App vor, die Ihnen dabei helfen will, genau die Kunst zu finden, die jetzt zu Ihnen passt. Das ist quasi Tinder für Kunst. Und wie das funktioniert, das hören wir hier gleich. Wie lernt man am besten neue Leute kennen? Natürlich durch Kunst. Zusammen Ausstellungen gucken, drüber quatschen, sich anfreunden. Eine neue App versucht genau das zu unterstützen. Das ist eine App, die Menschen zusammenbringen will, durch Kunst einerseits, und die aber auch gleichzeitig die Kunstwelt an sich nahe bringen will. Weil wenn man da nicht so drin steckt, dann wirkt die Welt der Kunst, der Galerien ja manchmal so ein bisschen verschlossen, nicht so leicht zugänglich. Diese App will da eine Brücke bauen. Vielleicht ein bisschen wie Tinder, ein bisschen wie ein Social Network. Unser Reporter Hagen Terschüren hat es auf jeden Fall mal ausprobiert. May heißt diese App, M-A-E. Und was er da für neue Kunstbegegnungen gehabt hat, das erzählt er uns jetzt. Hagen, Tinder für Kunst, so wird es ja gern genannt. Wie funktioniert das? Erzähl mal.
Ja, das klingt erstmal ein bisschen komisch, aber sobald man es aufmacht, macht es schon irgendwie Sinn. Man wird halt wirklich mit verschiedenen Bildern präsentiert. Man kann da so eine Übersicht machen, aber es gibt dann halt auch wirklich so eine Übersicht, die ist wirklich wie Tinder, wo man durchswiped, wo Bilder den ganzen Bildschirm einnehmen, und das ist der wildeste Mix. Da sind wirklich Leute dabei, die machen das schon sehr professionell, aber auch Amateure. Also ich könnte da jetzt meine eigenen ersten Gehversuche mit der Kunst zum Beispiel auch teilen. Und dann wird man eingeladen, dazu seine eigenen Gedanken zu teilen, und die Idee ist halt wirklich, man kommt so in die Kunstszene rein, man bekommt eine Übersicht auf das Angebot in der Stadt, also ob es jetzt, es geht nicht um große Museen, aber so kleinere Galerien oder Hobbyartists, und das ist halt auch das, was ich total interessant finde, weil man halt wirklich so mitkriegt, was passiert oder was Leute probieren. Das ist so das, was mich persönlich, das habe ich über mich gelernt, indem ich diese App benutzt habe, dass ich am spannendsten die Leute fand, die wirklich die Prozesse geteilt haben, wie sie gerade dabei sind, etwas zu malen oder so. Das fand ich irgendwie, diesen Entstehungsprozess zu begleiten, was man sonst so nicht sieht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch so die Stärke, dass man halt wirklich mit Sachen konfrontiert wird, von denen man gar nicht wusste, dass sie vielleicht existieren. Und das ist halt, gerade wenn man unwissend irgendwo reinkommt, ist doch super so. Man kann erstmal lernen, was es überhaupt gibt und ob das für einen ist, weil wie findet man das sonst überhaupt raus, in so einem riesigen Angebot wie in Berlin zum Beispiel.
Ja, absolut. Das klingt auf jeden Fall sehr niedrigschwellig. Also das scheint schon so eine App zu sein, die wirklich auch an für die Leute gemacht ist, die sonst nicht so viel mit Kunst zu tun haben, oder? Wie hast du das empfunden? War das niedrigschwellig genug für dich?
Also das ist auf jeden Fall die Idee. Das merkt man auch wirklich, dass diese MacherInnen, die kommen aus der Kunstszene und wollen mit viel Herzblut dafür sorgen, dass andere auch dazu kommen, dass da auch reingeholt wird. Das gelingt aber nur teils, finde ich. Also das nennt sich dann, es klingt manchmal alles ein bisschen prätentiös. So jemand macht Teilbilder von seiner Kunst und dann sind diese Räume, wo darüber diskutiert werden kann, die heißen dann gleich Symposien oder wenn ich ein anderes Bild sehe, zu dem ich meine Gedanken teilen soll, dann ist das gleich eine Vision. Und ich weiß, dass man spricht da in der Szene so, aber das ist natürlich auch mal so ein bisschen, wo man denkt so, sag doch einfach, was denkst du über dieses Bild? Vor allem sagt man das dann vielleicht auch Deutsch, die App ist in Englisch gehalten, das sollte man vielleicht auch noch sagen, dass das auch eine Hürde sein könnte. Aber diese Formulierung, da denke ich manchmal echt so ein bisschen abschreckend, wo man so mit Augen rollt, wenn man so Leute irgendwie in Galerien hört, die dann so mit abgespreiztem Finger am Sektglas nippen, wo ich dann auch sage, sprecht doch einfach normal miteinander. Und die Realität ist ja aber auch so, wenn ich eigentlich mehr in Galerien gehe über die Zeit, dann merke ich, die meisten Leute reden ja einfach normal miteinander. Also die sagen dann ja, was fühlen sie, wenn sie das sehen oder so weiter. Und das fühlt sich dann wie ein normales Gespräch an. Und das ist ja total möglich. Und ich denke, man würde sich halt einen Gefallen tun, wenn man das nach außen hin auch so präsentiert, dass man halt redet, wie man auf der Straße oder mit Freunden redet, das muss ja gar nicht so hochtrabend sein. Und ich glaube, wenn man dieses besser ein bisschen besser kommunizieren würde, wäre die App noch einladender, als sie eh schon ist.
Die App wirbt ja auch damit, ne, dass sie genau das will, also dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen, Menschen aus der Kunst mit Menschen, die nicht in der Kunst sind oder vielleicht auch, wie auch immer, Hauptsache Menschen auch zusammenzubringen durch die Kunst. Funktioniert das denn?
Überraschend gut, finde ich. Also ich weiß nicht, bleiben wir mal bei diesem Tinder für Kunst. Und ich weiß nicht, wer schon mal auf einem Tinder-Date war, der weiß so, oh, man kennt die andere Person nicht und dann sitzt man vielleicht in der Bar oder im Restaurant gegenüber und so, worüber rede ich jetzt eigentlich? Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man sich hier mit jemandem verabredet oder so, dann geht man halt in eine Galerie und man hat gleich was zum drüber reden. Und May ist überhaupt gar keine Dating-App. Es geht darum, die Kunstszene kennenzulernen. Aber ich dachte schon während des Benutzens, eigentlich sollten die vielleicht sogar eine Dating-Funktion einbauen, weil das gleich so ein Event dabei hat, wo man zusammen was unternehmen kann oder wo man auch so ein gemeinsames Interesse verstehen kann.
Ja.
Eigentlich eine total gute Idee.
Ja.
Und das ist vielleicht auch so ein Takeaway, den ich hatte, so allgemein jetzt, ob App oder nicht, vielleicht für Dates, trefft euch in Galerien, redet über Kunst. Das ist eigentlich viel zugänglicher, als man immer denkt, wenn man nur außen an den Schaufenstern vorbeigeht. Geht einfach mal rein.
Ja, voll die gute Idee. Das heißt, das klingt ziemlich überzeugt. Oder würdest du sagen, May ist eine gute App, würdest du es empfehlen?
Ja, ich würde die auf jeden Fall empfehlen. Also erstmal ist die kostenlos. Das macht natürlich die Hürde, das auszuprobieren, sehr klein. Und es ist halt so ein Fuß in die Tür, wie man überhaupt erstmal reinkommt. Gerade für Leute, die vielleicht nicht das Selbstbewusstsein haben. So, ich gehe jetzt einfach mal unwissend in die nächste Galerie, dass man so die Grundzüge lernt, wie das alles geht, was es da so gibt. Man muss aber auch sagen, die App kommt aus Berlin und Berlin ist aktuell auch definitiv noch der Fokus. Die App soll in andere Großstädte kommen und selbst wenn das alles aufgeht und klappt und auch zugänglicher wird noch, es wird immer ein Großstadtphänomen bleiben, weil es ist halt auch ein soziales Netzwerk und das ist ja immer so, es braucht eine riesige Anzahl von Inhalten, um interessant zu sein, einen bei der Stange zu halten, dass immer was Neues zu sehen ist, wenn man die App öffnet. Das heißt, das wird nur in Städten funktionieren. Aber wenn man dann in so einer Stadt lebt, benutzt die App, seid spontan, findet Dinge, findet Leute, die ihr nicht kanntet und geht raus und genießt Kunst. Super.
Eine App-Empfehlung für alle Großstädter. May heißt sie, also M-A-E, gibt's kostenlos. Und noch eine persönliche Empfehlung von Hagen Terschüren für alle, ob Stadt oder Land. Geht Kunst schauen, wenn ihr datet, dann wird das Date vielleicht weniger awkward. Vielen Dank, Hagen.
Genau, gerne.
Kunst- und Kulturfestivals, das klingt ja oft nach schön großen, glamourösen Events, gibt es aber auch in kleiner und auch aber nicht in weniger spannender Form. Am Wochenende zum Beispiel, da lief ein Kulturfestival in Erfurt, aber nicht in der schönen, pittoresken Innenstadt von Erfurt, sondern in einem Neubaugebiet im Norden von Erfurt. Das Festival hieß Plattenstufen-Festival, ging 4 Tage und wie das auch jetzt kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen gelaufen ist, wen das so angezogen hat, das weiß Matthias Dell, der für uns vor Ort dabei gewesen ist.
Es braucht nicht viel für einen idealen Ort, wie dieser Brunnen im Sommer einer ist. Eine kreisrunde Fläche, 12 Düsen im Boden. Und aus denen schießt das Wasser in hohem Bogen zur Freude der Kinder. Der Brunnen liegt am Platz der Völkerfreundschaft im Ried, einem ab 1969 errichteten Neubaugebiet im Norden Erfurts. Und das Wasser spritzt auch, wenn davor die Plattenstufenfestspiele stattfinden, wie in den vergangenen Tagen.
Wir können leider den Brunnen nicht ausstellen. Das tut mir total leid. Wir haben mit 15 Ämtern gesprochen. Aber das ging dann leider nicht heute.
Erklärt Festivalleiterin Annika Happig vor der Lesung von Annette Kröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. Das Buch der drei trägt den programmatischen Titel »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat«. Und darin geht es auch um Ostfrauenbilder in alten Magazinen.
Und ich muss sagen, in den 70ern überhaupt und in den frühen 80ern gab es hier ein paar wirklich schöne Kurzhaarschnitte. Wäre die Mauer 1979 gefallen, hätten die Ostdeutschen so viel besser in den Geschichtsbüchern ausgesehen.
Die Lesung mit DDR-Bowle aus Westkonservenobst ist eine ostdeutsche Popkulturerzählung, die Identität stiftet über Begriffe wie DSF-Beitrag und zugleich ein Nachdenken über gesellschaftliche Widersprüche. Ein Selbstläufer vor den gut 100 Leuten. Aber so leicht ist das mit der Kulturvermittlung hier nicht, sagt Annika Happig.
Wir arbeiten ganz eng mit den Sozialarbeiterinnen hier im Quartier zusammen. Und das ist unser Door-Opener zu den Menschen hier. Und würden wir das nicht machen, dann würden wir wie ein Alien sein, das hier landet.
Deshalb sind in 4 Tagen Festival 2,5 Wochen Wellness- und Demokratie-Oase vorausgegangen. Ein Container am Platz, kreative Sozialarbeit.
Am Anfang standen alle noch so weit weg, aber mittlerweile kommen die Leute auf den Platz, die Kinder stürmen schon in den Container rein und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und wir haben bis jetzt 600 Leute erreicht in 2,5 Wochen.
Präsenz ist das eine, niedrigschwellige Angebote das andere. Wie der Grand Beauty Salon von Frauke Frech, in dem geflüchtete Menschen auf Spendenbasis tätig werden.
Haare schneiden, Massagen, Make-up und tolle Nail-Looks. Und es geht darum, dass Menschen einfach zusammen erleben können, wie wir uns miteinander ergänzen und sich einfach Erfahrungen gegen Vorurteile stellen und dadurch einfach wieder auch ein neuer Blick auf die Realität auf der Straße entstehen kann.
Bei Anwohnerin Elvira Busse geht die Idee auf, mit abgewandeltem Goethe-Zitat.
Nur wer die Neugier kennt, weiß, was ich leide. Wenn ich das jetzt nicht alles so mitkriege, gell, habe ich Probleme, das zu erfahren, was der andere jetzt denkt.
Der Besuch im Grand Beauty Salon unter freiem Himmel war wie gemacht für die Rentnerin im Rollstuhl.
Ich habe Probleme, beim Friseur reinzukommen. Und dann für 40 Euro mal einen Schnitt ist mir zu teuer für meine Rente. Das wäre einmal im Jahr, wo ich dann zusammensparen müsste, das lohnt sich nicht.
Was auch gut funktioniert, die Western-Show-Parodie des Rumpel-Pumpel-Theater am frühen Freitagabend. Eine Art Kindertheater für Erwachsene, 200 Leute, Kulturvolk und Anwohnende munter gemischt. Besucher Andreas Rassloff.
Das Theaterstück war lustig, war ein bisschen eigentümlich, aber war doch sehr, sehr lustig. Kostet keinen Eintritt, es ist eine schöne Aktion, dass hier die Leute im Stadtviertel sich vielleicht mal zusammenfinden. Also ist eine ganz tolle Sache.
Zur Kunst im öffentlichen Raum gehört bei den Plattenstufenfestspielen aber auch, dass die Stadtreinigung kommt, wenn das Theater läuft. Oder sich andere Dienstleister ihren Weg bahnen. Annika Happig.
Wir sind hier wie die Feuerwehr, wenn dann der Blutkonservenkurier kommt, was ja total wichtig ist und relevant und einen fetten Kompressor anhat und dann findet da Theater statt. Das ist das, womit wir dann im öffentlichen Raum, ne, als Theaterschaffende mit umgehen. Ach, es ist eigentlich schön. Der LOL des Tages. Echt, wirklich.
Schöner wäre nur Verstetigung. Happig hat das Festival in diesem Jahr mit kleinem Team und wenig Geld gestemmt. Der Wunsch fürs nächste Jahr?
Gebt doch diesem Festival einfach 50.000 Euro und dann können wir das vervielfachen. Ich brauche doch eine gesicherte Kofinanzierung, um die Bundesmittel auch zu bekommen. Die Menschen hier, die setzen ja Hoffnung auch in uns. Ja? Wenn die merken, ach, da ist mal wieder jemand und da kommt mal wieder was, dann fragen die uns, kommt ihr wieder? Ach, sowas müsste es mehr geben. Und stell dir mal vor, wir kommen dann nicht mehr wieder. Ja? Dann bestätigen wir alles. Alles, was sie jetzt politisch auch frustriert. Alles. Und das möchte ich natürlich nicht.
Matthias Dell war für uns beim Plattenstufenfestival in Erfurt in einem Platten- und Neubaugebiet dabei, für uns hier in Deutschlandfunk Kultur.